Hallo und schön, dass du da bist zur 13. Folge von unserem Podcast Metobiom natürlich gesund mit Darm und Mitochondrien von Tissot. Der Podcast für alle, die sich für das Thema ganzheitliche Gesundheit und gesunde Ernährung interessieren. Mein Name ist Leonie und ich bin zuständig für die Social Media Kanäle hier bei Tissot. Ich möchte dich mitnehmen in die Welt des Gesundheitsdschungels und lade mir jeden Monat Gäste ein, die dir erklären, wie unser Körper funktioniert. Mein heutiger Gast ist Professor Nikolai Worm. Er ist studierter Ökotrophologe, Ernährungswissenschaftler und Autor verschiedener Bücher und Fachaufsätze zu Ernährungsfragen. Er arbeitet als wissenschaftlicher Berater und Dozent und war außerdem als Professor an der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement tätig. In dieser Folge geht es um das Thema nicht-alkoholische Fettleber. Was ist eine nicht-alkoholische Fettleber? Wie viele Menschen erkranken daran? Welche Auswirkungen hat sie auf den menschlichen Körper und wie kann ich meiner Leber helfen, sich zu regenerieren? So, und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo Herr Professor Worm und schön, dass Sie da sind. Ich hoffe, es geht Ihnen gut.
Ja, alles gut, bestens. Ich bedanke mich für die Einladung zu diesem Podcast.
Schön, dass Sie Zeit gefunden haben und ich freue mich wirklich sehr, dass Sie mit mir heute über ein so spannendes Thema sprechen. Ich habe zu Beginn unseren Zuhörern auch schon erklärt, worum es heute gehen soll und würde dann auch direkt mal mit der ersten Frage starten. Und zwar geht es ja um das Thema nicht-alkoholische Fettleber und vielleicht können Sie uns einmal erklären, was das denn überhaupt ist, vielleicht auch im Gegensatz zur alkoholischen Fettleber.
Ja genau, also die alkoholische Fettleber ist ja bekannt. Sie ist natürlich ein großes Problem, weil daraus eine Fibrose und Leberkrebs entstehen kann, aber es ist Gott sei Dank ja nicht weit verbreitet, es sind nur wenige Prozent der Bevölkerung. Hingegen, die nicht-alkoholische Fettleber ist tatsächlich eine Volkskrankheit geworden. Bis zu 40% in westlichen Ländern, in Industrieländern haben sie, auch in Deutschland. Ja, und was ist das? Nicht-alkoholisch sagt ja schon etwas. Man definiert es so, wenn also das Lebergewebe zu mehr als 5% aus Fett besteht und wenn man ausschließen kann, dass Alkoholmissbrauch passiert, also man sagt so als Grenze, wenn nicht mehr als 30 Gramm reiner Alkohol am Tag für Männer und nicht mehr als 20 für Frauen konsumiert wird, das sind etwa so ein Viertel Wein am Tag oder ein halbe Bier, wenn also nicht mehr getrunken wird. Und wenn Medikamente auszuschließen sind, die Fettleber fördern können, es gibt zum Beispiel ein paar Krebsmedikamente, die das machen. Wenn man das alles ausschließen kann und man hat trotzdem eine Fettleber, dann spricht man von der nicht-alkoholischen Fettleber.
Okay, also unterscheiden sich die beiden Arten von Fettlebern auf jeden Fall. Sie haben erwähnt, dass die alkoholische Fettleber nicht so weit verbreitet ist, man bei der nicht-alkoholischen Fettleber aber von einer Volkskrankheit sprechen kann. Wie viele Menschen erkranken denn circa an einer nicht-alkoholischen Fettleber?
Also es gibt zwei Untersuchungen in Deutschland, die mit der besten, modernsten Diagnostik durchgeführt wurden. Die eine in Mecklenburg-Vorpommern, die andere in der Augsburger Gegend. Und da lag die Häufigkeit bei Erwachsenen jeweils bei etwa 42-43%. Also das ist eine absolute Katastrophe, was da passiert. Wir haben leider keine aktuellen Daten an Kindern, aber wenn ich mal die amerikanischen Daten zitieren darf, und die sind ja typischerweise nur ein bisschen höher oder weiter voraus als wir. 11 oder 12% der 10- bis 12-Jährigen haben schon eine nicht-alkoholische Fettleber. Ja, und wenn man weiß, was daraus entstehen kann, dann ist das eine absolute Katastrophe für unser Gesundheitssystem und für die Menschen natürlich auch.
Ja, absolut. Das ist wirklich Wahnsinn, wie viele Menschen davon betroffen sind. Und auch, dass bereits Kinder in ihren jungen Jahren an einer Fettleber erkranken, finde ich wirklich sehr bedenklich. Sie haben gerade auch schon gesagt, was daraus entstehen kann. Vielleicht können wir da einen Schritt vorher noch ansetzen. Was begünstigt denn eine nicht-alkoholische Fettleber besonders? Ist es die Ernährungsweise oder welche Faktoren spielen dabei eine Rolle?
Ja, es ist nicht so ganz einfach, alles zu erklären. Also im Prinzip entsteht eine Fettleber immer dann, wenn mehr Fett in die Leber reinkommt, als Fett aus der Leber rausgeht. Also Input versus Output. Wie geht Fett aus der Leber raus? Die Leber arbeitet ja den ganzen Tag in Hochtouren und braucht Energie, also verbrennt sie Fett, oxidiert das Fett, um Energie daraus zu gewinnen. Und der zweite Weg ist, die Leber gibt kontinuierlich Fett ab, indem sie auf spezielle Fetttransporter, die sogenannten Lipoproteine, Fette packt und Cholesterin draufpackt, ins Blut schickt und unseren Körper überall im Körper, in alle Gewebe jetzt mit Fett und Cholesterin versorgt. Sehr lebenswichtig. Also mit diesen beiden Wegen verlässt Fett die Leber. Und jetzt ist die Frage, kommt mehr rein, als rausgeht? Und da gibt es drei Quellen für den Input. Das eine ist natürlich altbekannt, das Nahrungsfett, was ja immer verdächtigt wird. Das zweite sind die Kohlenhydrate. Der Körper kann aus Kohlenhydraten Fette machen. Und das dritte ist, sind die eigenen Fettzellen, die krank werden, die ihre Speicherfunktion verlieren und Fette abgeben. Und dieses abgegebene Fett wandert dann, sucht sich sozusagen neue Speicher, alternative Speicherplätze. Und nachdem die Leber ja auch ein Speicherorgan ist, wird die Leber typischerweise sehr schnell angesteuert, um dort Fett abzulagern. So, früher hat man immer gedacht, das Fett in der Leber kommt überwiegend aus dem Fett in der Nahrung. Nein, es ist nicht so. Die neuen Studien zeigen, der größte Eintrag, die wichtigste Quelle sind unsere krank gewordenen, nicht mehr funktionstüchtigen Fettzellen. Das hat natürlich ja wiederum viele Einflüsse, die Genetik, der Lebensstil, die Überernährung, dass der Körper immer mehr Fett speichern muss, weil mehr Kalorien zugeführt werden, als wir verbrauchen und so weiter. Aber entscheidend ist, die Fettzellen werden krank, dysfunktional und geben Fette ab und landen dann in der Leber. Und was Ernährung betrifft, ja, bei Menschen mit unserem modernen Lebensstil, mit so wenig Bewegung, ist es tatsächlich so, dass die Kohlenhydrate mehr Einfluss haben, einen größeren Eintrag liefern auf das Leberfett als die Nahrungsfette. Das überrascht vielleicht viele. Und ich weiß nicht, wie viel 100 oder 1000 Rückmeldungen von Lesern zum Beispiel oder von Zusehern auf Fernsehsendungen oder Podcasts, die mich völlig irritiert angeschrieben oder angerufen haben. Herr Worm, bei mir wurde eine Fettleber festgestellt und mein Arzt, meine Ärztin hat gesagt, essen Sie nicht so viel Fett. Ja, es ist leider Gottes, es klingt so intuitiv, Fett auf dem Teller muss Fett in der Leber werden. Nein, es sind dann vor allen Dingen die Kohlenhydrate und es sind die leicht verfügbaren, die schnell verfügbaren, die raffinierten Kohlenhydratquellen, also Weißmehlprodukte, Süßigkeiten, süße Getränke, Colas, Limos, Eistees. Und besonders schlimm ist, wenn man viel Fruchtzucker zu sich nimmt. Also nicht Früchte essen ist ein Problem, aber Früchte trinken ist ein Problem. Denn in einem großen Glas Orangensaft oder Apfelsaft hat man halt nicht einen Apfel oder eine Orange, sondern gleich mehrere. Und dann kommen doch so hohe Fruchtzuckerkonzentrationen zusammen, dass die Leber daraus sehr schnell Fett macht. Also Smoothies bitte immer in der Gemüsevariante und um Gottes Willen nicht Smoothies in großer Menge als aus Obstfrüchten zu sich nehmen.
Das ist ein sehr spannender Punkt, der Fruchtzucker, denn die meisten denken ja immer, sie tun ihrem Körper etwas Gutes, wenn sie besonders viel Obst essen oder in Form von Smoothies trinken. Daher finde ich es wirklich sehr wichtig, das Thema anzusprechen. Und auch, dass es eben nicht nur die klassischen fettreichen Lebensmittel sind, was den meisten natürlich als erstes in den Kopf kommt beim Thema Fettleber.
Vielleicht sollte ich fairerweise sagen, also wenn man kontinuierlich chronisch überernährt ist, dann werden wir fetter. Der Körper lagert immer mehr Fett in seine Fettzellen. unter die Haut. Das ist der eigentliche sinnvolle Speicher, das Unterhautfettgewebe. Und wenn das nicht mehr funktioniert, dann wird auch die Leber fett. Und dann ist es egal, was man isst. Dann wird alles, was überkalorisch zugeführt wird, landet halt dann irgendwann mal auch als Fett in der Leber. Aber es gibt eben Hinweise, dass man gar nicht so großartig überkalorisch leben muss, wenn man zum Beispiel viel Fruchtzucker, viel Smoothies zu sich nimmt oder viele Fruchtsäfte oder Eistees und Colas und Limos. Da genügt schon alleine die hohe Fruchtzuckerzufuhr. Und bitte eins nicht vergessen, in unserem normalen Haushaltszucker, ja, der Saccharose, ist immer die Hälfte davon besteht aus Fruchtzucker. Also auch der normale Zucker in hohen Mengen liefert viel Fruchtzucker.
Ja, das Thema Zucker ist auf jeden Fall auch ein sehr spannendes Thema und da gibt es auch viel zu erfahren. Sie haben vorhin auch schon das Thema Auswirkungen einer Fettleber angesprochen. Welche Auswirkungen hat denn eine Fettleber auf den menschlichen Körper?
Ja, also das Erste, was man meistens sehr schnell erkennen könnte, wenn man seine Blutwerte beachtete, also Laborwerte, die Blutfettfraktion, die man Triglyceride nennt, die werden ansteigen. Und parallel wird das sogenannte HDL-Cholesterin, was früher auch als gutes Cholesterin bezeichnet wurde, das wird sinken. Also dieses Verhältnis hohe Triglyceride, niedriges HDL-Cholesterin, das wäre schon ein erster Hinweis, dass irgendwas mit der Leber nicht mehr richtig funktioniert. Also es ist dann eine Fettstoffwechselstörung, die hier auftritt. Das zweite und das ganz ja am besten erforschte und ja so typische ist, dass aus der Fettleber eine Zuckerstoffwechselstörung entsteht, nämlich Diabetes, Typ 2 Diabetes. Ja, das fängt also an mit dem Prädiabetes, dass also nach dem Essen der Blutzucker zu lange zu hoch wird und die Leber tut eben ihres dazu, nämlich der erhöhte Blutzucker kommt dann nicht mehr nur aus dem Essen, sondern der kommt auch aus der Leber. Die Leber wird, man nennt das insulinresistent und wird vom Insulin nicht mehr richtig reguliert nach dem Essen und gibt fleißig und fröhlich Zucker ab ans Blut, obwohl wir gerade was gegessen haben und genügend Kohlenhydrate über die Nahrung kamen. So entsteht dann also aus der Leber heraus auch der Typ-2-Diabetes. Und naja, wahrscheinlich bekannt, wenn man mal Typ-2-Diabetes hat, sind alle Gefäße, alle Blutgefäße gefährdet. Dann droht Herzinfarkt, Hirninfarkt. Und eine Fettleber gibt auch vermehrt spezifische Substanzen ab, also die typischerweise nur in einer Fettleber entstehen in größeren Mengen, die dann überall im Körper auch Schaden anrichten können. Zum Beispiel in der Bauchspeicheldrüse Entzündungen auslösen, in der Niere Entzündungen auslösen, im Gehirn wahrscheinlich auch. Also solche Sachen passieren alle und das ist ein riesiges Forschungsthema geworden. Überall auf der Welt kümmert man sich jetzt drum, was alles aus einer Fettleber an unguten Reaktionen passieren kann. Und ich kann nur jedem dringend empfehlen, wenn man vom Arzt gehört hat, man hätte einen erhöhten nüchternen Blutzucker, lassen Sie sich die Leber angucken, mit Ultraschall. Wenn da eine Fettleber dahinter ist, kann man noch frühzeitig eingreifen und das Leberfett wieder mobilisieren, abbauen, abspecken und dann kann man auch den Diabetes vermeiden.
Das ist auf jeden Fall auch noch ein guter Tipp von Ihnen an unsere Zuhörer. Und wenn ich jetzt gerade zu Hause sitze und den Podcast vielleicht höre und mich dann frage, ob ich denn vielleicht selber von einer solchen Fettleber betroffen sind, könnte ich das denn von außen überhaupt feststellen? Also gibt es bestimmte Symptome, die eine nicht-alkoholische Fettleber mit sich bringt?
Also die Fettleber macht keine spezifischen Symptome. Ja, Müdigkeit, Abgeschlagenheit, aber das kann ja viele Ursachen haben. Das einfachste Mittel, was man selber, was jeder Laie sozusagen zu Hause für sich einmal testen kann, es gibt einen Wahrscheinlichkeitsrechner, der ist von italienischen Wissenschaftlern, von Leberspezialisten erforscht, erfunden worden und das ist ein Rechner, also eigentlich eine Excel-Tabelle. Die wird aber im Internet zur Verfügung gestellt, entweder von den italienischen Leberspezialisten. Wir haben das auch in unserem Leberfastenkonzept, haben wir dieses Instrument auf die Webseite gestellt. Dies kann man also kostenfrei benutzen. Das nennt sich Fettleberindex oder manchmal auf Englisch Fatty Liver Index oder FLI abgekürzt. Und dieser Rechner verwendet vier Messwerte. Und die sind ganz einfach, die sind auch, wenn man sie noch nicht im Laborblatt findet, kann man sie auch für wenige Cents quasi nochmal neu bestimmen lassen. Also dieser Fettleberindex, der verwendet vier Messwerte, Parameter, sagen wir, den Körpermassenindex oder Body Mass Index oder BMI, den kann man ja selber errechnen. Wer nicht weiß, wie das geht auf unserer Leberfastenseite, kann man auch den noch von computermäßig berechnen lassen. Also Body Mass Index eintragen, Teilchenumfang messen, den Wert eintragen und dann braucht man zwei einfache Laborwerte, nämlich den Triglyceridspiegel, die Triglyceride in Milligramm pro Deziliter eintragen und einen Leberwert, den sogenannten Gamma-GT-Wert oder GGT abgekürzt, mit der richtigen Einheit eintragen und dann drückt man auf Enter, auf FLI berechnen und dann kommt ein Wert raus. Und wenn der Wert geht von 0 bis 100 und wenn man im Ergebnis über 60 liegt, dann hat man eine hohe Wahrscheinlichkeit, eine Fettleber zu haben. Je weiter man in Richtung 100 gekommen ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit. Liegt man unter 20, hat man mit hoher Wahrscheinlichkeit keine Fettleber. Also wenn man so bei 70, 80, 90 liegt, dann auf zum Arzt, auf zur Ärztin und wenigstens mal mit dem Ultraschallgerät auf die Leber gucken lassen. Das hat allerdings den Nachteil, dass erst so ab 10% Verfettung der Leber, das im Ultraschall gut erkennbar ist. Die Fettleber wird ja definiert schon ab 5% Verfettung. Also diese Anfangsstadium sieht man im Ultraschall nicht so gut, aber es gibt genügend Menschen in Deutschland, viele, viele Millionen, die bei deutlich über 10% Verfettung der Leber liegen und dann kann man das auch im Ultraschall gut erkennen.
Und ist ein Ultraschall denn die einzige Möglichkeit, wie man eine nicht-alkoholische Fettleber erkennen kann oder welche Diagnosemöglichkeiten gibt es sonst noch?
Also in der Forschung verwendet man heutzutage Magnetresonanztechniken, also diese Röhre, ja, MRT. Mit diesem Verfahren kann man also überall im Körper, in jeder Zelle quasi aufdecken, was da drin ist, wie viel Fett da drin ist. Oder man verwendet eine Leberbiopsie, das ist natürlich sehr unangenehm, sich in die Leber stechen lassen und Lebergewebe entnehmen lassen. Das sind die genauesten Methoden. Ansonsten verwendet man auch in der Forschung, aber manche Ärzte haben das auch in ein Gerät, was allerdings sehr teuer ist für den Arzt. Das nennt sich Elastographie, aber das ist vielleicht jetzt hier auch für Ihre Zuhörer schon einen Schritt zu weit.
Ja, das stimmt. Für die meisten ist der Gang zum Arzt und einen Ultraschall machen dann wohl die beste Möglichkeit. Und wer möchte, kann auch mal bei Ihnen auf der Website vorbeischauen und diesen Fettleberindex selbst bestimmen, um zu schauen, ob man vielleicht unter einer Fettleber leidet. Die Website verlinken wir auch in den Shownotes. Und wenn ich jetzt weiß, dass ich davon betroffen bin, wie kann ich denn meiner Leber dann helfen, sich wieder zu regenerieren?
Ja, also wenn Sie die medizinischen Fachbücher oder die Leitlinien studieren, dann steht da drin immer Sport machen und abnehmen. Ich kann Ihnen versichern, die Studien zeigen, Sport machen hilft schon, aber da muss man schon heftig Sport machen, um das alleine mit Sport zu erreichen. Natürlich, Sport ist immer gut. Sport hilft, die Grundlage des Körpers zu verbessern, also die Insulinresistenz zu mindern, die Empfindlichkeit unserer Muskeln, unserer Leber für Insulin wieder zu fördern. Das ist immer gut. Aber eine wirklich schnelle, effektive Methode, das Fett aus der Leber wieder loszuwerden, das gelingt durch eine starke Kalorieneinschränkung und die erfolgreichste Diättherapie, die wir heute weltweit haben, also ich spreche jetzt wirklich von diätetischen Maßnahmen, ist Mahlzeitenersatz mit Formula-Mahlzeiten, so dass man so auf etwa 800 Kalorien am Tag kommt. Und ja, dann kann man innerhalb von 1, 2, 3 Wochen ja die Leber so weit entfetten, dass 30-40% des Leberfettes schon raus ist, und so dass die Leber wieder anfängt, völlig normal zu funktionieren und alle Werte sich wieder verbessern. Natürlich muss man dann lernen, und deswegen bieten wir auch dann natürlich auch sinnvollerweise eine Betreuung an, wie man seine Ernährung in Zukunft umstellen kann, seinen Lebensstil umstellen kann, um die Neuverfettung zu vermeiden. Also das ist ein Konzept, was hervorragend funktioniert, wenn man sich darauf einlässt. Also die 2 Wochen, 3 Wochen, manche brauchen 4 Wochen mit so einer Formula-Diät, wo man 3-mal am Tag einen speziellen Shake zu sich nimmt, eiweißreich, ballaststoffreich, 800 Kalorien am Tag, und vielleicht noch 2 Gemüsemahlzeiten dazu, dass man vielleicht maximal auf 1000 Kalorien kommt. Und wenn das ein guter Shake ist, dann kann man auch wunderbar gesättigt sein, trotz der geringen Kalorienzufuhr. Und dann kann man wirklich ratzfatz die Leber wieder entfetten. Wir haben tausende Patienten damit betreut und riesige Erfolge erzielt und viele Diabetiker zurück ins Leben ohne Medikamente geholt.
Das klingt auf jeden Fall schon mal nach einer guten Methode, um die Leber zu entlasten und sie zu regenerieren. Sie haben gerade auch 2 Portionen Gemüse am Tag angesprochen. Gibt es denn dahingehend auch eine bestimmte Ernährung, die wichtig für das Entfetten der Leber ist? Und welche Nährstoffe sind denn für die Regenerierung wichtig?
Also zunächst mal das, was am sinnvollsten ist, Menschen dazu instruieren, also zu aufzuklären und dahin zu motivieren, in Zukunft eine mediterrane Kost einzuhalten. Und zwar nicht mediterran in Form von viel Pizza und Pasta, sondern mediterran Gemüse, Salate, Beeren, Pilze, Fische, Nüsse, das so als Grundlage, ja, und natürlich auch ein bisschen Fleisch und Geflügel und Olivenöl und so weiter. Aber das sollte die Ernährungsgrundlage sein, mit der man in Zukunft leben soll. Ja, und dann gibt es tatsächlich ein paar Nahrungsbestandteile, die sehr sinnvoll sind und helfen, die Leber zu entfetten. An erster Stelle die Omega-3-Fettsäuren. Und zwar nicht die pflanzlichen, sondern die tierischen. Also nicht so sehr das, was aus dem Leinsamen kommt oder aus dem Raps oder Rapsöl kommt, sondern das, was aus den Meeresfischen kommt, und zwar möglichst aus den fettreichen Meeresfrischen, also Lachs, Makrele, Sardine, Sardelle, Hering. Das sind die Fischfette, die sehr, sehr effektiv auch helfen, die Entzündung zu mindern in der Leber und auch das Leberfett abzubauen. Das wäre so ein typischer Nahrungsbestandteil. Gerne empfehlen wir auch Olivenöl, natives Olivenöl, weil dieses Öl der ersten Pressung aus der Olive enthält einen Pflanzeninhaltsstoff, einen sogenannten sekundären Pflanzenstoff, heißt Hydroxytyrosol. Und dieser Stoff wird von Darmbakterien dann ja verwandelt in eine leberaktive Substanz. Und dieser Stoff hilft dann tatsächlich auch in der Leber, die Entzündungen zu mindern und auch das Leberfett abzubauen. Also das wäre nochmal so ein wichtiger Bestandteil. Dann gibt es gewisse Ballaststoffe, die sehr hilfreich sind. Im Hafer findet man einen Ballaststoff, heißt Beta-Glucan. Haferflocken gelten ja als gesund und das ist auch keine mehr, sondern da ist schon einiges dran. Und dieser eine Ballaststoff, Beta-Glucan, der kann also helfen, dieses ganze System wieder zu regulieren. Das System, was schief läuft und zur Fettleber führt, wird also über diesen Ballaststoff günstig beeinflusst. Noch ein Ballaststoff ist sehr hilfreich, das sogenannte Inulin. Das ist ein Ballaststoff, der typisch für viele Gemüsesorten ist. Auch der hilft, dieses ganze schief geratene Körpersystem wieder zu regulieren, den Blutzucker und Insulin wieder besser einzustellen. Was haben wir denn noch? Es gibt ein paar Proteine. Ja, das Molkenprotein, also das, was wir über die Milch zuführen oder über Molken Drinks oder über Molken Präparate, Molkenpulver. Dieses Molkenprotein hat ganz offensichtlich sehr günstige Wirkungen. Wahrscheinlich hat das eine hormonelle Wirkung auf die Leber. Was haben wir noch? Ja, es gibt, vielleicht kennen das die Zuhörer auch, das Carnitin, was man im Fleisch findet, aber das kann man natürlich auch als Präparat zu sich nehmen. Carnitin hilft hier, und die Leber wieder gesund zu machen und zu entfetten. Und was haben wir noch? Ah ja, genau, das Taurin. Taurin ist auch ein Protein. Taurus, der Stier, was man auch im Fleisch findet, was eben auch als Präparate verfügbar ist, was hilft, die Leber wieder gesund und fettfreier zu machen.
Das waren auf jeden Fall gute Tipps, auf die ich bei der Regenerierung einer nicht-alkoholischen Fettleber achten sollte. Und dass ich, wenn ich die Nährstoffe eben nicht so genügend über meine Ernährung aufnehme, dann vielleicht auch auf ein Nahrungsergänzungsmittel zurückgreifen kann. Haben Sie denn noch einen abschließenden Tipp, den Sie unseren Zuhörern gerne mit auf den Weg geben möchten?
Was man auf keinen Fall in Zukunft weiter in nennenswerter Menge zu sich nehmen sollte, sind diese raffinierten, diese hochverarbeiteten Lebensmittel, die uns von der Industrie ständig angeboten werden für wenig Geld. Ja, diese Kunstprodukte. Was alles so knistert und knattert, was man in den Tüten für wenig Geld mitnimmt, ja, so von den berühmten Chips und Erdnussflips angefangen über, ja, all diese vielen Dinge, die kein Mensch braucht und die einfach nur, ja, hochverarbeitete Kunstprodukte sind, die der Körper eigentlich nicht kennt genetisch, und diese Produkte übertölpeln quasi unser Verdauungs- und Stoffwechselsystem und fördern eben diese Fettleber. Und natürlich sollte man alles, was an raffinierten Kohlenhydraten, Weißmehlprodukten, Reis und aber auch Kartoffeln und Nudeln, und wenn man eine Fettleber hat, reduzieren und dafür sich an mehr Gemüse und Salaten und Beeren und Pilzen satt essen als wichtigste Sättigungsgrundlage und nicht an diesen stärkereichen Produkten. Auch Brot und Backwaren gehören dazu. Also das reduzieren und mehr auf der Gemüse-Salat-Ebene sich sättigen.
Das waren tolle abschließende Worte von Ihnen. Und ich und auch bestimmt unsere Zuhörer haben viele neue und spannende Dinge erfahren. Und dann bedanke ich mich bei Ihnen für Ihr umfangreiches Wissen, was Sie heute mit uns geteilt haben. Und ich habe mich wirklich sehr gefreut, dass Sie heute mein Gast waren.
Ja, gerne. Ich bedanke mich bei Ihnen und wünsche allen noch einen schönen Tag.
Das wünsche ich Ihnen ebenfalls und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ja, tschüss.
Ich hoffe, diese 13. Podcast-Folge hat dir gefallen und du konntest viele neue Dinge für dich mitnehmen. Ich freue mich auf dein Feedback und deine Gedanken zu dieser heutigen Folge und hoffe, dass du auch beim nächsten Mal wieder zuhörst. Deine Leonie.